Genau.
Ja, okay, dann machen wir Psalm 100. Psalm 100 ist ja der zweite heute, ist auch ein ganz großer Lobeshymnus. Will Ihnen auch kurz sagen, Psalm 100 wird jeden Morgen, ich sagte Ihnen ja vorne, Psalm 96 wird allwöchentlich am Freitagabend gebetet. Psalm 100 wird jeden Morgen im Morgengottesdienst gebetet. Den Psalm, den wir jetzt noch als zweiten besprechen, sprechen wir Juden jeden Morgen im Rahmen des Morgen, des langen Morgengebetes. Pater Georg, genau, ich sehe dich gerade. Damit unsere Hörer in Österreich auch deine schöne Stimme hören, willst du uns den mal vorlesen? Psalm 100 von Pater Georg Wiedemann, Leiter von St. Josef.
Ein Dankpsalm. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor den Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist.
Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Wunderbar, Dankeschön. Vielleicht hören wir noch, das ist ja ein ganz kurzer Psalm, ebenfalls, was haben wir da, fünf Verse sogar. Gestern hatten wir sechs Verse. Wer hat Luther? Wer hat etwas Evangelisches?
Das
war Luther. Ja. Wer hat noch eine andere Übersetzung? Aus der Einheit. Was hast du, Gernot?
Jerusalem.
Lies uns mal die Jerusalem vor. Es sind nur fünf Verse.
Jubelt Jahwe, alle Lande. In Freuden dienet Jahwe. Vor seinem Angesicht kommt mit Jauchzen. Wisset, Jahwe ist Gott. Er hat uns geschaffen, wir sind sein Eigen. Sein Volk sind wir, die Herde auf seiner Weide. Tretet ein durch seine Tore mit Liedern und des Dankes, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Danket ihm und preist seinen Namen. Denn gut ist Jahwe, sein Erbarmen erwährt in Ewigkeit von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue.
Dankeschön. Meine liebe Jasna Blumenkohn, ich darf dir kurz Martin Buber geben, kurz gelesen. Danke, lieber Gernot. Noch einen Juden hören und dann lese ich Ihnen mal den Psalm auf Hebräisch vor und kommentiere ihn.
Ein Harfenlied zum Dankopfer schmettert ihm zu, alles erdreich. Dienet ihm in der Freude, kommt mit Jubelruf vor sein Antlitz. Erkennet, dass er Gott ist. Er hat uns gemacht, wir sind sein, sein Volk, Schafe seiner Weide. Kommt in seine Tore mit Dank, in seine Höfe mit Preisung. Dankt ihm, segnet seinen Namen. Denn gütig ist er, in Weltzeit wehrt seine Huld. Für Geschlecht um Geschlecht seine Treue.
Danke, liebe Jasna. Huld übrigens, wenn Buber Huld benutzt, meint er immer Gnade. Das ist leider so ein furchtbar altmodischer Begriff, liebe Hörerinnen und Hörer in Österreich. Ich mag es nicht. Das Wort Huld ist fürchterlich altmodisch. Wie gesagt, das bedeutet die Gnade. Man sagt ja auch im Deutschen noch, huldigst du, wem spendest du deine Gnade, wem spendest du deine Wertschätzung? Und wie gesagt, wenn wir eben von Jasna Blumenkron hören, Huld, meint Buber die Gnade des Herrn. Kurz auf Hebräisch in der Sprache der Bibel. Richtig. Auf Hebräisch öffnen Sie Ihre Herzen, liebe Hörer und Hörerinnen, lauschen Sie den heiligen Worten der heiligen Sprache zu.
Aus dem Munde von Juba.
Ja. Mizmor le Toda. Hariu la Adonai kol haaretz. Ivdu et Adonai besimcha. Bou lefanav birnana. D'u ki Adonai hu Elohim. Hu asanu. Velo anachnu marito. Vetzono ad hayom. Bou she'arav betoda. Chatzerotav bitehila. Hodu lo. Barchu shmo. Ki tov Adonai leolam. Vechasdo. Ador vador emunato. Ein ungemein dichter Psalm. Wahnsinnig kurz, wahnsinnig schnell, aber ungemein tief. Und ich werde Ihnen jetzt eine Exegese dazu geben. Es hört sich so billig an, hört sich so nichtssagend an, aber trotzdem ist der Psalm, Gernot, der Psalm ungemein tief. Und ich lade Sie ein, wir haben noch circa eine halbe Stunde für Radio Maria. Und für uns heute Abend, ich will Ihnen dazu eine wunderschöne Exegese, die aus meinem tiefsten Herzen kommt, geben. Der erste Satz, Miss Morlet, oder ich lese gerade mal vor, was Samson Raphael Hirsch übrigens, auch ein großer Übersetzer der Schrift, dazu sagt. Genau, er sagt, ein Psalm zum Dankbekenntnis wecket Gott Gnade, ihr alle auf Erden. Ein Psalm zum Dankbekenntnis, das finde ich sehr schön, dass er am Anfang davon spricht, ein Dankbekenntnis. Samson Raphael Hirsch unterscheidet zwei Worte, nämlich das, die Danksagung und das Hallel, das ihn preisen. Es gibt hier nämlich zwei Worte, ich sage sie gerade mal auf Hebräisch, die Todah und die Tehillah, die kommen vor in Vers 4. Und Hirsch, der große Jude aus dem 19. Jahrhundert, der auch eine große Übersetzung der Schrift angefertigt hat, spricht davon, dass wir Gott einerseits ein Dank bekennen müssen, andererseits ein Tatenlob aussprechen. Ein Dankbekenntnis bedeutet bei Buber, dass wir wirklich tiefsten Dank aussprechen für das, was er uns in unserem Leben getan hat. Das heißt, was wir vorhin ja schon herausgearbeitet haben in 96, einfach Gott danken für das, was ich als Individuum, als Matthias aus Bad Ischl, jeden Tag erlebe, ich in meinem individuellen Leben. Das ist die Idee von Dankbekenntnis bei Samson Raphael Hirsch. Und das andere, was er Samson Raphael Hirsch nennt, kommt zu Imitatenlob, bedeutet, lobt ihn für seine Taten in der gesamten Schöpfung. Nicht nur für das, was er für mich, für Hartmut in München und für Juval in Deutschland macht, sondern für das, was ich in der Welt sehe, die universalen Schöpfungen Gottes. Das wird in diesem Psalm unterschieden. Ich habe Grund, Gott zu danken für das, was er in meinem Leben macht, meine großen Erfahrungen in meinem Leben, Freundschaften, die ich habe, für die ich dankbar bin, und für das, was ich einfach um mich herum sehe, denn ich bin ja nicht nur ich bin ja nicht nur der einzige Mensch auf der Welt, sondern wenn ich sehe, wie in im Leben von Gernot wirkt. Zum Beispiel heute Morgen habe ich Gott gedankt, ich habe den Flyer gesehen. Die Hörer von Maria, Radio Maria sollen wissen, hier liegt ein wunderbarer Flyer aus, den Gernot. Habe ich gehört. Gernot hat einen Flyer gemacht, der einfach mein Herz höher schlagen lässt. Das ist so ein schöner Flyer. Sie haben ihn ja auch, Hartmut. Und ich darf den Radio Maria sagen, das ist einer der schönsten Flyer, die ich je in Händen hielt. Nicht nur Glanzpapier, was ich ja eh liebe, sondern drin einfach so wunderschön durchstrukturiert, wie ich es ihm ja vorgegeben habe. Und Hartmut, großen Dank dir. Gernot. Gernot hat diesen wunderbaren Flyer gemacht mit einem Bild von König David, der die Harfe spielt. Das ist meisterhaft.
Der rote Streifen des kostbaren
Blutes. Richtig, der Großbruder, richtig. Da vereinigen sich Blut und David, Blut und Gesang. Kurzum, ein Meisterwerk. Und das möchte ich den Hörern sagen, das erfreut mein Herz. Und das ist auch eine Freude fürs Haus, denn das haben ja sicher viele Menschen gesehen. Und ich hoffe, dass Sie, die Hörer, doch noch vorbeischauen während der Woche. Dann können Sie ja noch in die Freude kommen, in den Genuss kommen, so ein schönes Flyer zu bekommen. Kurzum, der Psalmist will sagen, es gibt Freude ohne Ende. Ich kann Gott danken und Freude empfinden für das, was er mir gibt und für das, was er der Schöpfung gibt. Und wenn am Anfang steht, ein Harfenlied, oder wie der Samson Raphael sagt, ein Psalm zum Dankbekenntnis, heißt das, er dankt ihm. Er dankt ihm für das, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Das ist ein sehr individueller Dank erst einmal im Psalm 100. Er dankt ihm und dann sagt er, wecket Gott Gnade, ihr alle auf der Erde. Oder wie er sagt, schmettet ihm, sagt Buber, alles, schmettet ihm zu, alles erdreich. Das ist ein interessantes Phänomen, will ich Ihnen erklären. Das heißt, der Psalmist will sagen, wenn ich wirklich spüre, was Gott mir in mein Leben bringt, welche Gaben ich bekomme, alltägliche Gaben, die mein Herz überschlagen ist, dann muss ich sozusagen schmettern, dann muss ich auch mal einen Kraftausdruck benutzen, dann muss ich auch mal laut werden.
Posaunen.
Hinaus! Posaunen! Um Gott zu sagen, Gott, ich muss dir so danken. Mein Herz schlägt höher. Ich darf auch mal eine Posaune nehmen. Ich darf auch mal die Zimbel nehmen. 250 hatten wir gestern Abend. Ich darf auch mal hinausrufen. Einfach rufen. In die Welt, in Salzburg eigentlich hinausrufen. Gott, wie bist du groß. Das meint er mit diesem Satz, schmettert ihm zu, den Buber hier sagt. Dieses Schmettern heißt, manchmal darf ein Dank so ergreifend sein, dass ich ein Instrument ergreife oder meine Stimme einfach ein paar Dezibel lauter wird. Und das ist die Idee. Das ist die Idee, dass Dankbarkeit sich einfach mal über unsere Stimmbänder oder über irgendein Instrument, eine Ukulele oder irgendein Zimbel damals, ausdrücken darf. Alles in mir will, schreit nach Ausdruck. Ich will Gott ausdrücken, wie dankbar ich bin. Und dann Vers 2, geht es weiter, dienet ihm in der Freude. Das ist ein ganz großer Satz. Vers 2, if du et adonai bis im Hand, das ist einer der größten Sätze in dem Psalmen überhaupt. In Vers 2 heißt, dient ihm in Freude. Wir hatten das doch heute gerne, und Sie erinnern sich. Evet, richtig. Die Erde bedienen. Erinnern Sie sich, möchte ich nochmal den Hörern sagen, Da hat man ja heute, Gott setzt Adam und Eva in den Garten und sagt ihnen, dass sie sie bedienen und bewahren, nicht ausbeuten. Und da kommt genau dieses Wort vor, bedienen, evet, ivdu. Dient Gott in Freude. Und der zweite Teil kommt und mit Jubel ruft vor sein Antlitz. Das heißt, das Judentum sagt, und der Psalmist hier in unserem Fall, wenn du Gott nur dienst, ohne Freude, ist es eine halbe Geschichte. Ist eine halbe Geschichte. Es gibt Menschen, die dienen am Arbeitsplatz oder sonst wo. Aber wenn die Freude nicht da ist, ist es das halbe Thema. Wenn du Gott wirklich in Freude dienst, hast du den Gottesdienst verstanden. Ich benutze, wiederhole mein Wortspiel. Wenn du Gott, Jasna, mit Freude dienst, dann hast du den wahren Gottesdienst verstanden. Und es gibt Rabbiner, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, die sagen, wenn du spürst, dass du nicht in Freude bist, fang gar nicht erst an. Da geh lieber, klär dich, wasch dich, mach sonst was mit dir, hol dir ein schönes Eis oder trink irgendwas, damit du dich in die Freudenstimmung bringst. Aber Gott will keine trübsinnigen Dienste. Dann hör lieber ganz auf und sag lieber Gott, ich kann dir im Moment nicht dienen. Ich habe zu viele andere Geschichten im Kopf. Reinige dich und wenn du dann in der Lage bist, diene ihm. Lieber nicht dienen, als dienen mit Trübsal. Lieber eine Pause machen, als mit Gram im Kommen. Das leiten die Rabbiner ab aus dem Satz. Ivdu et Adonai besimcha. Dienet ihm mit Freude. Denn Gott will einen fröhlichen Spender. Gibt auch so einen Satz.
Ja, bei Paulus.
Bei Paulus. Gott will auch einen fröhlichen Geber. Gott will einen fröhlichen Geber. Und das Judentum sagt zu dem Thema auch, wenn du spürst, du hast nur 1 Euro in der Tasche, du darfst durch Salzburg Innenstadt vor dem Mozarteum, da liegt irgendein halbnackter Mensch, und du spürst, du hast 1 Euro, und du kannst ihn aber mit Freude geben, hast du dem Menschen mehr getan in seiner Seele, als wenn du ihm 100 Dollar hinschmeißt und sagst, ach, leck mich doch sonst du. Es kommt auf die Haltung an, bitte. Gib lieber 1 Euro einem Menschen vor dem Mozarteum in der schönen Stadt Salzburg, aber strahl ihn an und sag ihm, ich liebe dich und ich bete für dich und ich gebe dir mehr als den 1 Euro, nämlich ich gebe dir mein Herz und ich gebe dir meine Liebe, als dass du ihm 100 Euro reinschmeißt, weil du was verdient hast und guckst ihn an mit einem schälen Blick. Das Judentum sagt, mach lieber wenig, aber mit viel Liebe, als viel mit wenig Liebe. Ich wiederhole, mach lieber wenig mit viel Liebe, als viel mit wenig Liebe. Und darum dient ihm mit Freude. Gottesdienst ohne Freude ist kein Gottesdienst. Bitte?
Mutter Teresa ganz aktuell, sie hat zu ihren Schwestern gesagt, wenn du nicht freudig zum Dienst gehst für den Kranken, bleib zu Hause.
Sehr schön.
Denn ihre Schwestern so getrennt,
eben.
Mit einem christlichen Gesicht kannst du diesen Dienst gar nicht machen.
Und jetzt will ich Ihnen dazu was ganz, was ganz Konkretes sagen, liebe Freunde in Österreich. Ich habe ja viele Seminare weltweit, europaweit. Und ich habe manchmal in Seminaren so eine Auswertungsrunde, wenn wir am Ende sind. Und da gibt es manchmal Leute, die erzählen einen Roman, wie schön das war mit mir und was sie gelernt haben. Aber wissen Sie, das Herz ist so kalt bei diesen Menschen. Da kommt von mir aus eine Barbara, irgendeine Barbara, und sagt, Herr Dr. Lapide, es war ein Erlebnis mit Ihnen. Und was ich bei Ihnen gelernt habe, aber ich spüre das Herz der Dame nicht. Sie erzählt Romane und ich merke, Mädchen, wann kannst du denn endlich mal ein Gefühl zeigen? Zeigt sie aber nicht, die betreffende Person. Und dann kommt von mir aus ein Matthias und sagt, Bruder Lapid, es war so ein Reichtum, aus deinen Worten etwas zu schöpfen. Und seine Augen strahlen wie zehnmal Weihnachten. Und dann geht mein Herz mehr auf, als wenn jemand da eine Stunde lang eine Litanei bringt, irgendein Mensch, und ich spüre überhaupt nichts. Und das meinte, lieber mit Freude, lieber kurz ein schönes, deftiges Wort, zum Beispiel, wenn Sie mich loben am Samstag und sagen, Herr Dr. Lapid, die Woche mit Ihnen war ein Erlebnis ohne Gleichen und das Herz schlägt hoch, dann machen Sie mir mehr Freude, als wenn Sie einen Vortrag ablesen und sagen, ach Gott, Hauptsache runterlesen, das ist nichts. Ein runtergelesener Vortrag ohne Herz ist null. Und darum sagt der Psalmist, mach es mit Freude. Diene Gott, und wenn du Gott, wenn du, die Rabbiner sagen, wenn du Gott nur ein Wort am Morgen sagen kannst, wenn du spürst, du kannst ihm nur sagen, ich sag's mal auf Hebräisch, Mode anile fanecha melechai vekayam. Wenn du Gott am Morgen, an jedem Morgen, nur einen Satz sagst aus der langen Liturgie des Judentums, Gott, ich danke dir, dass ich heute wieder aufwachen durfte. Wenn du nur diesen einen Satz sagen kannst, aber voller innerer Anteilnahme, dann ist das Gott lieber, als wenn du stundenlang runterbetest und eiskalt bist. Das will Gott nicht. Eiskalt wie ein Eiszapfen. Dann sagt das Judentum lieber, sag ihm nur Danke, Vater, dass du mich heute Morgen wieder berufen hast, dir zu dienen. Und dein Herz ist warm. Das will Gott lieber als kalte Geschichten. Und darum dient ihm mit Freude. und kommt mit Jubelruf vor sein Antlitz. Jubelt, Jubilate Deo, kennen Sie doch auch. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in Laetitia. Halleluja, Halleluja in Laetitia. Halleluja, Halleluja in Laetitia. Das ist genau das Thema. Dient Gott, das ist genau die Übersetzung. Dankeschön, Dankeschön. Jubilate Deo, omnis Terra, servite domino in Laetitia. Unser Thema, lateinisch, dient ihm in Freude. Servite domino in Laetitia. Laetitia ist die Freude. Und dieses schöne Lied heißt, dien ihm mit Freude. Dien ihm mit Freude. Und ich sage Ihnen eins, liebe Hörer und Hörer in Österreich, Freude kann man lernen, so wie man Hebräisch und alles andere lernen kann, wie man einen Führerschein lernen kann. Man kann alles im Leben lernen. Und ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, Freude kann gelernt werden. Bitte?
Du kannst nur Freude wirklich haben, weil du Gott erfahren hast. Du kannst es dir anerziehen.
Ja.
Aber wirkliche Freude ist, wenn du Gott erfahren hast.
Gut, aber weißt du, selbst wenn du noch nicht so weit bist, irgendein Wahnsinnserlebnis mit Gott zu haben. Mein Rabbi sagt, geh raus in die Natur. Schau dir eine Rose an. Schau dir den Flyer an, den du für mich gemacht hast. Da geht mein Herz so auf. Da spüre ich doch auch Gott. Weißt du, du kannst dich ja auch an Gott, an den Kleinigkeiten des Lebens freuen. Dass wir in diesem wunderschönen Haus hier arbeiten dürfen. Dass es morgen Sachertorte geben wird. Dass es morgen einen Feiertag gibt und einen Gedenktag für Franziskus. Doppel, Todestag und Geburtstag. Wissen Sie, das Judentum sagt, liebe Freunde und Freunde, du kannst Freude neben dem, was du sagst, Hartmut, durchaus dir antrainieren. Man kann alles im Leben antrainieren. Und wenn ich hier in diesen Garten gehe und wenn ich hier anschaue, was ich für Seminare noch in diesem Jahr machen darf, wissen Sie, da geht mein Herz so auf, welche Häuser mich in Europa einladen zu Vorträgen und Seminaren. Da spüre ich doch Gott auch, Hartmut, Gernot. Da spüre ich doch auch, wie Gott wirkt. Verstehen Sie, ich muss da nicht ein Erdbeben haben, in dem Gott, weiß ich, irgendwas für mich aufreißt. Sondern wenn ich spüre, dass Gott mich beruft, zu Ihnen zu kommen und in die Schweiz zu fahren und in Deutschland in große Tagungshäuser, in große Diözesen, da geht doch auch mein Herz auf. Da bin ich doch auch Jubilate Deo. Und das kann antrainiert werden. Und davon, so habe ich mir Freude angeeignet in meinem Leben, indem ich sage, der Amerikaner sagt dazu ein Wort, count your blessings. Kennen Sie das Wort? Der Amerikaner sagt, count your blessings, zähle deine Segnungen auf. Zähle auf, womit Gott dich segnet. Zähle jeden Tag auf, wie viele Segnungen du heute an dem Tag bekommen hast und du wirst ein glücklicher Mensch. Das nennt man count your blessing and be a thankful person. Zähle deine Segnungen, schau dir deinen Körper an. Schau dir deinen Körper an, schau, was da alles noch läuft. Schau, wie du etwas heute nicht hast, was du gestern als Problem empfunden hast. Und du bist ein dankbarer Mensch. Das möchte ich den Hörern in Radio Maria wirklich ans Herz legen. Auch wenn Menschen spüren, ach Gott, da ist das passiert, da ist jenes passiert, es sind aber auch gute Dinge passiert. Und darum count your blessing, zähle das, was Gott dir an Segnungen in dein Leben bringt. Dass du Enkelkinder hast, 3 Enkelkinder in Wien, unsere Jasna, dass du das hast, dass du dorthin gehen kannst, dass es da nicht zwickt und zwackt. Es ist nichts selbstverständlich. Und wenn ich diese Segnungen zählen darf, jeden Tag, bin ich glücklich, bin ich dankbar und dann erlebe ich auch Gott, Gernot, da erlebe ich auch Gott. Denn Gott wirkt doch in allem, bitteschön. Gott wirkt doch auch in meiner Gesundheit, das kommt doch auch von Gott, haben wir vorhin gesagt, im Psalm 96. Dass ich gesund heute sein darf, ist doch auch eine Gabe Gottes, bitte. Das macht doch nicht irgendein Hare Krishna-Mensch oder irgendein Baal oder Astarte. All das, was ich heute tue, dass mein Herz schlägt, ist doch von Gott. Kurzum, weiter, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, kommt mit Jubelruf und jubelt. Er sagt sogar, jubelt vor ihnen, in Vers 2, jubelt. Man soll sogar jubeln, Bruder Matthias. Nicht nur einfach ganz brav und demütig, sondern jubeln, laut. Richtig. Und dann Vers 3, erkennt, dass er Gott ist. Das ist der größte Satz. Erkennen haben wir gestern gesprochen. Gernot, können Sie noch kurz erklären, was erkennen ist gestern Abend? Wir haben gesagt, Maria sagt, ich habe keinen Mann erkannt.
Das Wesen erkennen.
Richtig, im Inneren.
Sein Inneres erkennen.
Genau.
Ja. Dann,
ja. Maria sagt ja, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkannt habe. Oder Adam erkannte sein Weib und sie gebar ihm einen Sohn. Erkennen bedeutet immer, ohne Worte, auf einer tiefen inneren Ebene spüren, wir können alle zusammen, wie man in Bayerisch sagt. Wir können zusammen. Eine Wesenseinheit werden. Und darum sagt der Psalmist, erkennt auf einer inneren Ebene, nicht im Kopf oben, logisch, sondern ich sage immer kardiologisch, nicht logisch, sondern kardiologisch. Kardiologisch, im Herzen, Jasna. Erkennt, dass er Gott ist. Und das ist für mich eines der schönsten Sätze in der Bibel, Hartmut. Erkennen, dass Gott Gott ist. Das ist keine leichte Arbeit. Das ist keine leichte Arbeit, weil es so viel Götzen heute wieder gibt. Aber zu erkennen, dass er Gott ist, dass es nur einen Gott gibt und nichts Hare Krishna und nichts Buddha und nichts Baal und nichts Voodoo und nichts Satan, dieser ganze Quatsch, sondern erkennen, at the end of the day, es gibt nur einen wahren Gott. Und das zuzulassen in meinem Innersten, hier im Herzen, das ist der Sinn jüdischen Lebens. Das ist auch der Sinn christlichen Lebens. Dass ich alles andere wegwerfe und sage, es gibt einfach nichts anderes. Alles andere ist Einbildung. Und der wahre Gott ist derjenige, der mir das Leben geschenkt hat.
Aber Jesaja sagt auch, ich bin ein verborgener Gott. Du bist ein verborgener Gott. Also muss man ihn immer suchen.
Natürlich. Suchet und ihr werdet lieben. Dankeschön für das Zitat. Suchet mich. Und es gibt noch einen Satz bei Jeremia. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchet, werdet ihr mich finden. Bitte? Winden lassen, genau. Genau. Und es heißt immer, suchet mich von ganzem Herzen. Es geht immer um das Herz, nicht um den Kopf.
Ja. Wo verbirgt sich Gott? Das ist doch eine Theologie.
Eine berühmte, genau. Übrigens, weil Sie das gerade sagen, da gibt es eine berühmte jüdische Geschichte, will ich den Hörern gerade auch erzählen. Eine kurze, schöne jüdische Geschichte. Da kommt ein Schüler zu seinem Rabbi und hat bei ihm schon 10 Semester studiert, in Polen vor dem Krieg, und sagt, Rabbi, ich studiere wie ein Wilder, nächtelang durch. Und ich finde Gott nicht. Wo ist denn Gott? Kannst du mir sagen, kennst du, wo finde ich Gott? Ich studiere, ich kann die Bibel schon fast auswendig. Ich kenne alle Auslegungen bei Nacht und bei Tag. Aber ich spüre Gott nichts. Da ist nichts da. Wo finde ich Gott? Wo finde ich ihn denn endlich mal? Da sagt ihm Rabbi, du stellst die Frage falsch. Du musst die Frage stellen, wo findest du Gott nicht? Wo findest du Gott nicht? Und wenn du die Frage beantwortest, hast du die Anfrage auch beantwortet. Das heißt, die Frage ist falsch, wenn ich sage, wo finde ich Gott? Menschen, die sagen, es muss irgendwas passieren, es muss ein brennender Dornbusch passieren, wie in der Bibel, oder es muss die Erde aufplatzen, oder es muss, weiß ich was, vom Himmel irgendein Donner runterkommen. Der Rabbi sagt, das ist falsch. Sondern wenn du dir sagst, es gibt gar keinen Platz, an dem ich ihn nicht finde, dann hast du Gott gefunden. Noch einmal für unsere Hörer. Wenn du dir bewusst machst in deinem Herzen, es gibt keinen Platz, es gibt nicht mal eine Stelle, einen Punkt auf der Erde, in dem du Gott nicht findest, weil Gott ja alles ist, dann hast du Gott gefunden und dann hört die Sucherei nämlich auf. Und das ist ein ganz großer Satz, den ich Ihnen schenken möchte. Und das sagen viele Rabbiner. Hör auf, ständig zu gieren nach irgendeinem Wahnsinnsspektakel, dass die Erde sich auftun muss und dass auf einmal Engel vom Himmel auf deinen Kopf runterkommen, um dann Gott zu spüren. Das ist falsch. Das wirst du nie erleben. Das wirst du nie erleben. Das leise Säuseln oder das Leise, hat man noch nicht bei Elia. Ein leises, verschwebendes Schweigen bei Elia. Und mein Rabbi hat mir das auch gesagt, bei dem ich in New York lernen durfte. Und das habe ich mich verinnerlicht. Juba, wenn du siehst, dass in einem kleinen Wecker, der so schön geht, oder in deinem Herzschlag, Herr Gernot, in einem Herzschlag, oder in einer guten Zartorte, oder in einem Zusammenkommen hier bei uns hier, verstehen Sie, in all den Kleinigkeiten des Alltags, Gott ist ja alles, Gott ist alles in allem. Wenn du spürst, dass da Gott ist, wo du denkst, dass er nicht ist, dann hast du ihn gefunden. Dann hast du ihn gefunden und dann hört die Sucherei auf. Es gibt so viele Menschen, die gehen nach Nepal, die gehen nach Neuseeland, die gehen in einen Ashram ein Jahr lang. In einen Ashram für 100 Millionen Euro, weil sie sagen, dort kriege ich die Erleuchtung meines Lebens und die kommen genauso unbefriedigt zurück, wie sie hingefahren sind. Aber der Punkt ist noch einmal, wenn du Gott erkennst und du kannst ihn zu Hause genauso erkennen wie auf dem Mond, wenn du nämlich willst, kannst du ihn hier im Park von St. Eigen erkennen. Wenn du willst, kannst du ihn zu Tisch erkennen hier mit in lieber Gemeinschaft. Morgen beim Geburtstag. Oder weiß ich, in unserem Seminar heute Abend, wenn Radio Maria mich aufnimmt. Gott kann überall und will überall erkannt werden, denn die ganze Erde ist des Herrn, bitteschön, steht in der Bibel. Die ganze Erde, alles, jede Maus, jeder Elefant, jede Giraffe, alles ist des Herrn. Und wenn ich das übersehe, eine Giraffe, eine Maus, ein Elefant, dann missachte ich Gott und dann kann ich nicht von Gott erwarten, dass er sich mir manifestiert, denn alles ist des Herrn. Und das habe ich mir in meinem Leben hart antrainieren müssen. Darum bin ich ja heute so ein wachsamer, ein wahrnehmender Mensch. Ich nehme in jeder Maus, in jedem kleinen Zweiglein hier im Garten Gott wahr. Weil Gott ja alles ist. Und wenn ich sage, nein, die Maus, das ist nicht, muss ich Ihnen auch was Schönes gleich erzählen. Wenn ich sage, eine Maus, das interessiert mich nicht. Eine Giraffe, das interessiert mich nicht. Dann verachte ich Gott. Denn die Maus und der Affe und die kleine Mücke da vorne sind auch Geschöpfe Gottes, die in mein Leben kommen, damit ich durch sie den Vater erkenne. Und da gibt's auch eine schöne Geschichte aus dem Buddhismus, habe ich die gelernt. Das hat mich sehr beeindruckt von einem buddhistischen Freund. Da will ein buddhistischer Meister in einer Höhle die Vereinigung mit Gott erleben. Setzt sich dorthin in seinen kurzen Kleidern und versinkt in eine tiefe Meditation und sagt, lieber Gott, er nennt das, weiß ich, die Schöpfung, lieber Gott, liebe Schöpfung, ich will mich mit dir vereinigen. Und sitzt und sitzt und schweigt und schweigt. Auf einmal kommt die berühmte Maus eben und knabbert an seinen nackten Füßen, die knabbert an seinem Zeh. Und das irritiert ihn kolossal natürlich. Und er legt sie weg. Du störst mich beim Meditieren. Und die Maus sagt, kommt weiter. und knabbert weiter an seinem Zeh. Donner, bitte noch einmal, ich kann mich nicht vereinigen mit der Schöpfung. Gehst du jetzt endlich weg? Und sie lässt nicht nach, locker. Da kommt sie zum dritten Mal und knabbert wieder an seinem Zeh. Und dann sagt er, warum kannst du jetzt nicht endlich aufhören? Du störst mich, ich will eins werden mit der Schöpfung. Du hinderst mich daran. Was sagt die Maus?
Ich bin
das auch. Wie willst du dich mit der Schöpfung einigen, wenn du nicht einmal dich mit mir einigen kannst? Wie willst du dich mit der Schöpfung vereinigen, eins werden, wenn du nicht einmal mit mir eins wirst und klarkommst? Und da wurde er so klein wie eine Maus, wie der Buddhist. Da erkannte er, dass es eben in den Kleinigkeiten anfängt. Wenn du mit der Maus nicht klarkommst und mit der Maus nicht respektvoll umgehst, wie willst du dann mit dem großen Ganzen eins werden? Und das möchte ich den Hörern und Ihnen schenken, dass es bei Kleinigkeiten anfängt. Wenn du eine Maus missachtest und sagst, das ist Dreck, dann hast du Gott beleidigt. Dann hast du Gott beleidigt. Denn in dieser Maus, die er dir schickt an deine Füße, kannst du Gott genauso entdecken wie oben auf dem Himalaya. Wenn du ihn dort überhaupt entdeckst. Und es kommen so viele Menschen, schreiben im Internet, vom Himalaya, von Nepal, Kathmandu zurück nach 20.000 Euro und sind so unbefriedigt wie eh und je, weil das Herz nicht offen ist. Du musst für deine Maus heute Nacht oder wo auch immer, ich wünsche dir keine Maus im Bett, aber eine Maus draußen vor der Tür, du musst mit der Maus und mit dem Käfer, jetzt gibt's ja diese schönen kleinen Marienkäfer, ich habe so eine Freude, wenn die Marienkäfer auf meinen Körper krabbeln, jetzt die Marienkäfer. Wenn du mit dem Marienkäfer, Barbara, nicht liebevoll umgehst und sagst, das ist Dreck, hast du Gott nicht zugelassen. Und dann wird er sich auch dir auf andere Weise nicht zumuten.
Ich muss aber Marienkäfer singen.
Welches ist das?
Marienkäfer fliegt.
Ich kenne das nicht.
Oh, das werden wir dann morgen
für... Morgen beim Kaffeekuchen.
Ja, aber eins noch.
Moment, darf ich Sie...
Dass Gott überall ist und zu finden ist vor dem... Lehrbeispiel mit dem...
Mit der Maus?
Nein, mit dem Maus, vorher schon mit dem...
Achso, wo ist der Rabbi? Wo ist Gott?
Ja. Da hat unser Novizenmeister, Pater Adolf, und mit dem Schellenberger Pfarrer, wo das Noviziat war, da sind sie auch, weiß ich, hierher nach Kufstein gefahren, nicht nach Salzburg. Und du warst jetzt in Tirol, es ist auch ganz oben, sind noch Bauernhöfe. Mhm. Und der Daniel, der Pfarrer, sagt, mein Gott, was ist das für eine gottverlassene Gegend da oben? Weil diese Einsamkeit, da gesehen, hat der Mitbruder gesagt, Vorsicht, es gibt überhaupt keine gottverlassene Gegend. Gott ist überall, auch in den verlassenen Bauernhof da oben.
Eben. Und darum in Elia,
Dankeschön.
Elia, kennen Sie die Geschichte, die habe ich ja letzte Woche, vor zwei Wochen in Tirol gemacht, in der Diözese Tirol, im Bildungshaus. Elia kriegt ja auch einen Sturm oben am Berg Karmel und Gott ist nicht im Sturm. Und er kriegt ein Feuer und Gott ist nicht im Feuer und er kriegt ein Beben und Gott ist nicht im Beben und nachher kommt Kol de Mama Daka. Ein leises, Buber sagt, ein leises, verschwebendes Schweigen und da ist Gott drin. Ne, weil unser Elia ja auch dachte, immer Sturm, immer Explosion, immer Erdbeben, da ist Gott. Viel Spektakel, viel Lärm, Action nennt man das, da ist Gott. Und Gott sagt ihm, das ist richtig, ich bin auch im Feuer oben am Berge Karmel, aber ich bin auch da, wo du mich überhaupt nicht erwartest, nämlich wenn es ganz, ganz still wird. Und das ist nämlich die Lektion oben am Berge Karmel. Okay, ich darf den Psalm gerade enden, weil wir bald schließen mit Radio Maria. Der Johann wird glatt abschließen. Noch 5 Minuten, sagt Johann. Ich will Ihnen noch kurz den Psalm zu Ende bringen. Wie gesagt, wir sind in Vers 3, liebe Hörer. Erkennt, dass er Gott ist. Er hat uns gemacht, wie wir sind. Wir sind sein Volk, Schafe seiner Weide. Und das ist auch ein schönes Bild. Ob wir Christen, ob wir Juden sind. Wenn wir dieses Bild, das habe ich ja immer wieder gesagt, der Orientale sieht Schafe vor sich. Schafe. Mäh. Der Orientale lebt mit Schafen. David war ein Hirte. Bitte. Und dieses Bild ist so schön. Der Herr ist mein Hirte. Kennen Sie ja alle. Kommt immer wieder vor. Und wenn wir sagen, wir sind Schafe, er ist bereit, unser Hirte zu sein, uns anzunehmen. Und er hat uns gemacht, steht auch da. Er hat uns gemacht, nicht Baal und nicht Astarte. Und wir sind sein. Paulus sagt das ja auch in der Apostelgeschichte 17 so schön. Wir sind in ihm und wir leben in ihm und wir weben in ihm. Kennen Sie? Auf dem Areopag, Paulus auf dem Areopag spricht diese wunderschöne Rede zu den Menschen in den Heiden in Athen und sagt, wir sind alle seine Hände Werk. Wir leben in ihm und wir weben in ihm und wir wirken in ihm. Das ist so wunderbar, was dieser Jude Paulus, so wie David eben sagt. Wir sind seiner Hände Werk. Wenn man das zulässt im Herzen, dass wir wirklich nur von ihm kommen. Wer hat uns denn so brillant geschaffen? Wer kann uns so denkend, fühlend, wirkend schaffen? Das macht doch nicht irgendein Voodoo-Gestalt. Das kann doch nur ein grandioser Schöpfer sein, der in uns wirkt. Wenn wir das erkannt haben, dass wir auch sein Volk sind, dass er uns liebt, dass wir seine Schafe sind, alle, die er als Hirte führen will und führen wird, dann entsteht sowas wie Demut und Dankbarkeit. Und dann noch einmal Vers 4, kommt in seine Tore. Natürlich dürfen wir auch in die Tore des Tempels gehen. Ich nenne das heute der Dom zu Innsbruck, der Dom zu Paris, der Dom zu Salzburg. Verstehen Sie? Wir dürfen schon in bestimmte Einrichtungen, weil der Mensch sich danach sehnt, sakrale Orte aufzusuchen. Das ist ja nichts Falsches. Darum darf er sagen, kommt in seine Ort, in seine Tore, aber mit Dank eben. Wenn Sie in Vers 4 schauen, Bosharaf, da geht ruhig in die Tempel, die euch gut tun, aber immer mit Dankbarkeit. Wenn das Herz kalt ist, kannst du es vergessen. Immer wieder das Thema. Lieber nicht beten, sagt das Judentum, als kalt beten. Lieber gar nicht in die Synagoge oder in den christlichen Gottesdienst gehen, als abgestumpft und desinteressiert und nur dran denken, wann ist es denn endlich aus? Lieber gar nicht gehen, als mit Trübsinn gehen. Und kommt in seine Höfe mit Preisung, wiederum Preisung, kommt ihn und preist ihm für alles. Wie ich vorhin differenziert habe, sowohl danken für das, was er in meinem Leben macht, als auch danken, was er draußen macht, in der Schöpfung. Das ist wichtig. Das ist der Unterschied hier zwischen Dank und Preisung hier bei Buber in Vers 4. Dank ihm für das, was er in deinem Leben macht, Gernot, wie er dich bewahrt hat, wie er dich gerettet hat, wie er deine Ehe saniert hat, etc. Und danke bitteschön auch, was da draußen noch läuft. Dass es auf der Welt auch Wunder gibt, nicht nur in deinem kleinen Leben. Und noch ein Satz, dankt ihm, segnet seinen Namen. Noch einmal, segnet seinen Namen, den Namen des Herrn rufen. Den Namen des Herrn heißt ihn verkündigen. Ihn Adonai verkündigen, Baruch Shmo. Wer den Namen des Herrn ausruft, heißt es bei Sacharja, wird gerettet werden. Den Namen des Herrn preise ich. Ich verkündige ihn als den wahren Schöpfer, im Gegensatz zu den Pseudogöttern, den Gottnichtsen, wie Buber sagt, die ja nur in meinem Kopf herumspucken. Und letzter Satz, Nummer 5 von Vers 100, liebe Hörer und Hörer, denn gütig ist er, Buber sagt, denn gut ist er sogar, gütig. Gott ist die Verkörperung der Güte. Jetzt der letzte Satz heute Abend, Gott ist das wahre Gute. Und das erinnert uns ja an die Schöpfung, Sie wissen es ja, an jedem Tag sagt Gott, es war gut, bis auf den Dienstag, da heißt es zweimal gut und am sechsten Tag heißt es sogar sehr gut. Gott ist, das ist die, sozusagen die Kulmination des gesamten Psalms, Gott ist das wahrhaft Gute, wenn Sie das notieren wollen. Gott ist das wahrhaft Gute im Psalm 6 und Psalm 100,5. Er ist der wahrhaft Gute. Er, sie, Gott ist die Verkörperung des Guten. In Weltzeit wert seine Gnade. Oder wie Samson Raphael Hirsch sagt, Entschuldigung, was sagt er? In jeglichem Geschlecht reicht seine Gnade. Gott ist in allen Generationen das ewig Gute, sein ewig Gnädige. Immer ist er gut und immer war er gut. Das bedeutet, dass ich als Mensch wirklich reflektieren muss, die Geschichte meines Volkes. Wie war Gott zu meinen Vätern gut? Wie war Gott zu meinen Altvorderen gut? Und wenn ich dieses Gute eingedenk bin, dann weiß ich, Gott war gut und Gott wird immer wieder gut sein. Das ist für den Psalmisten nämlich die Quelle seiner Dankbarkeit. Gott ist gut. Ich wiederhole, die Quelle der Dankbarkeit eines Juden, eines Christen, eines Moslems, eines Menschen ist zu wissen, Gott ist die Verkörperung des Guten, auch wenn es mir manchmal nicht schmeckt. Mein Rabbi sagt, manchmal muss man auch eine bittere Pille schlucken, damit man gesund wird. Nicht jede Pille, die ich schlucken muss, wenn ich irgendwas habe, schmeckt lecker. Aber manchmal muss ich sie schlucken, weil ich weiß, dann wird es mir noch besser gehen, wenn ich irgendwas habe. Und darum ist es wichtig, er ist immer gut, auch in dunklen Momenten. Wissen wir Juden und weiß der Psalmist, er ist gütig, sagt Psalm 100,5. Er ist die Verkörperung des Guten. Er zeigt sich immer im Guten, auch wenn es nicht immer sichtbar ist. Aber in der langen Konsequenz werden wir das Gute sehen und ihm immer wert seine Gnade. Und für Geschlecht seine Treue. Letzter Satz, das ist wieder die Emuna, die wir vorhin hatten. Emuna ist ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein ganz wichtiger Begriff im Judentum, die Treue des Herrn. Die Treue des Herrn wird ja auch in vielen christlichen Liedern besungen, wird nie versiegen. Die Treue des Herrn ist immer da. Und zu wissen, dass Gott treu ist, mir immer die Treue hat, weil ich sein Kind bin, weil ich sein Schaf bin, so wie ein Hirte sein Schaf nicht kaputt gehen lässt, ist für mich die Quelle der Dankbarkeit. Der Psalmist sagt, wenn ich weiß, dass Gott mir die Treue hält, wenn ich weiß, dass Gott die ultimative Güte ist, weil es ja im Schöpfungsprozess schon heißt, es war gut, es war sehr gut, dann kann ich nicht anders als ihm danken. Dann fließt es aus mir, dann strömt es aus mir heraus, dass ich ihm danke. Halleluja. Danke.
Vater Georg, ein Wort des Dankes.
Großartig. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, leider sind wir nun am Ende dieser Übertragung angelangt. Ich möchte mich bedanken für euer Zuhören. Bedanken möchte ich mich auch bei Dr. Yuval Lapide, dass wir seine interessanten Auslegungen der Psalmen übertragen durften. Es ist auch die Möglichkeit, einzelne Vorträge zu besuchen. kommen Sie einfach vorbei ins Kolleg St. Josef in die Gillensturmstraße 8. Morgen um 19.30 Uhr findet wieder ein weiterer Vortrag statt. Sollten Sie diesen Vortrag noch nachhören wollen, gibt es die Möglichkeit, eine CD beim Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72, ich wiederhole, 01 710 70 72 zu bestellen. Ich möchte mich noch für die technischen Störungen entschuldigen und verabschiede mich aus dem Kolleg St. Josef und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend.
Danke, Johann.
Ja, herzlichen Dank, lieber Johann Scheffenbichler, für diese Übertragung vom Bibelseminar im Salzburg-Eigen.